Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting.
Ja, das war es dann erstmal wieder mit dem Profifußball und den Zuschauern. Ja, und die Amateure, die dürfen im November gar nicht erst spielen, denn die neuen Corona-Beschränkungen ziehen da wieder den Stecker. Aber wir haben wenigstens sowas wie, ja, sagen wir mal, ein kleines Trostbonbon für alle Fußballbegeisterte. Ein ausführliches Porträt eines Titanen im deutschen Fußball, Fritz Walter nämlich. Der hat in diesen Tagen 100. Geburtstag. Fritz Walter war sowas wie ein Pfälzer Urgestein, geboren und aufgewachsen in Kaiserslautern. Und nach seinem Tod 2002 wurde auch das Stadion des 1. FCK auf dem Betzenberg nach ihm benannt. Anke Petermann über eine große Fußballkarriere und ihren Höhepunkt 1954.
Deutschland ist Weltmeister!
Jetzt erfolgt die feierliche Übergabe des Pokals an Fritz Walter, den Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft.
1954, das Wunder von Bern. Regie Fritz Walter. Ein Fußballidol, das dem verunsicherten Nachkriegsdeutschland das Selbstvertrauen zurückgab und dennoch nie die Bodenhaftung verlor. Was vielleicht mit seinen Wurzeln in der westpfälzischen Industriestadt Kaiserslautern zu tun hat. Fritz Walter blieb ein Pfälzer Bub, lebenslang. Schon mit 8 Jahren kickte das frühe Ausnahmetalent in der Schülermannschaft des 1. FC Kaiserslautern, keine 10 Jahre später in der ersten Herrenmannschaft. Einige Jahre nach dem Tod des 81-Jährigen im Sommer 2002 erinnerte sich seine jüngste Schwester Gisela an die Sprüche über Friedrich, genannt Fritz.
Sprechen konnte er nicht, aber Fußball spielen mit 2 Jahren schon.
Seine frühen Fußballerlebnisse schrieb Walter selbst mal für die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf.
Ich war wohl erst 6 Jahre alt, als ich den etwas älteren Buben voller Neid beim Fußballspielen in den engen Gassen vor der Wirtschaft meiner Eltern zugeschaut und so lange gebettelt habe, bis sie mich mitmachen ließen. Dann war ich erstaunt, wie gut ich mit den kleinen Tennisbällen und den größeren Gummibällen umgehen, 2, 3 Jungen nacheinander umdribbeln konnte. Plötzlich war ich stolzer Straßenfußballer, obwohl ich vorher die Idee hatte, Wettbewerbsschwimmer zu werden.
Der Kaiserslauterer Altersgenosse Rudi Michel wurde selbst später zur Legende als Sportreporter. Dem inzwischen ebenfalls verstorbenen Journalisten imponierte das sportliche Doppeltalent des Freundes.
Um ein Haar wäre er dem Kaiserslauterer Schwimmverein Nummer 1 Poseidon beigetreten. Die haben eigentlich um ihn gerungen, bis er abgesprungen ist zum Fußball. Eine Beziehung zur Leistung hatte dieser Bursche von Anfang an. Das ergibt sich daraus, dass er also auch ein perfekter Schwimmer war.
Zunächst aber spielte Fritz Walter Kanälschers. So nannten die Lauterer Jungs ihre Version von Straßenfußball mit alten Tennisbällen. Die Abflüsse lagen damals unter massiven Eisendeckeln, die in den Bürgersteig eingelassen waren. Zum Bordstein hin hatten diese Deckel eine Öffnung, etwa 20 cm hoch und 40 cm breit. Auf diesem Minitore spielte der stolze Straßenkicker mit seinen Freunden quer über das Gässchen hinterm Elternhaus. Das hat er selbst später oft erzählt.
Ab und zu haben wir sogar eine Scheibe kaputt geschossen und dann stand der Vater schon da und hat immer zu mir gesagt, du alter Esel, du warst auch dabei.
Die eben zugeguckt haben vom Fußball, die haben immer gedacht, der bringt den Ball nicht fort, weil das so winzig war. Und hatten aber schön wegstoßen können und viele, viele Schuhe kaputt gemacht.
Das verriet Fritz' Mutter Dorothea dem Südwestfunk-Reporter Fritz Danko. Unter denen, die da Mitte der 1920er Jahre dem Fritzchen beim Kanälschers zuschauten, waren zuweilen auch Kicker des FC 1900 Kaiserslautern, später 1. FCK. Zum Walter hieß die Eckkneipe, die Fritz' Vater Ludwig im Erdgeschoss seines gründerzeitlichen Backsteinhauses Bismarckstraße 24 betrieb. Obwohl damals noch nicht offizielles Vereinslokal, kehrten die Spieler häufig beim Walter ein. Mit 60 Jahren blickte Fritz Walter nochmal auf diese Zeit zurück.
Ich habe den Spielern als die Koffer getragen auf dem Betzenberg, hat es 10 oder 15 Pfennig gegeben, aber deshalb habe ich es nicht gemacht. Und dann hat es geheißen, ja, der Fritz, der könnte eigentlich mal zum FCK gehen. Und da bin ich mit 8 Jahren auf der Betze und habe angefangen in der Schülermannschaft.
Mit dem Straßenspiel Canelschers begann die lange Freundschaft zwischen dem legendären Sportreporter Michel und dem legendären Fußballer Walter. Die beiden Lauterer wohnten in verschiedenen Quartieren. Ihr Zusammentreffen beschrieb Rudi Michel Ende der 1990er Jahre in seiner Fritz-Walter-Biografie.
Der Tennisball musste in den Kanal, dessen torähnliche, ovale Öffnung sonst das Regenwasser zu schlucken hatte. Die Parteien waren immer schnell zusammengestellt. Er allein gegen uns zwei oder drei. Der dribbelte uns aus, wie er wollte. Bei 10 zog er wieder ab, der Fritz mit dem Fahrrad, und ließ uns streitend zurück.
Unter den Straßenkickern auch Arbeiterjungen vom Sportclub Kaiserslautern, den die Nazis wegen, Zitat, politischer Unzuverlässigkeit der Mitglieder 1938 auflösten. Die Kicker vom Sportclub und vom Verein für Rasenspiele, kurz VFR, nannten die Konkurrenten vom FCK die Schnäker vom Betzenberg, frei übersetzt die feinen Pinkel. Dem Sportjournalisten Günter Rohrbacher List erzählten altgediente VfRler über Fritz Walters Eintritt in den ersten FC Kaiserslautern anno 1928.
Der ging zum FCK, weil seine Mutter Berlinerin war, Hochdeutsch sprach und den feineren FCK gegenüber dem Arbeiterclub VfR bevorzugte. Außerdem verlangte sie ein paar Fußballschuhe für den Fritz, für die der VfR kein Geld hatte, die er aber beim ersten FCK bekam.
Später banden die Nationalsozialisten den FC Kaiserslautern in ihre Gewaltherrschaft ein, schreibt der Historiker Marquard Herzog. Die Zeitzeugen erinnern sich jedoch kaum daran, wie ihr Sport Zug um Zug den Zielen des nationalsozialistischen Regimes unterworfen wurde. Die Jungen um Fritz Walter hatten nur eins im Kopf: Fußball.
Dann kam ich in die A-Jugend mit 15, 16. Da haben wir immer vor der ersten Mannschaft gespielt und bei aller Bescheidenheit. Ich habe also jede Menge Tore geschossen.
Erinnert sich Fritz Walter. Damals, Mitte der 1930er Jahre, war der erste FC Kaiserslautern ein unbedeutender Provinzverein in der Bezirksliga. Den Anhängern, darunter die Familie Michel, war das egal. Der kleine Rudi brannte vor allem auf das Vorspiel der Schülermannschaft.
Wenn man selbst am Sonntagvormittag ein bisschen gekickt hat, ist man aber sonntags nachmittags mit dem Vater ins Betzenbergstadion oder auf den Betzenberg gegangen. Da hat der Vater gesagt, da guck, so einer wirst du nie wie der Junge da. Fritz war schon mit 12 Jahren der Liebling der Fußballfans, die sein Talent erkannt hatten. Als heranwachsender Junge war schon ein Artist. Das wollten die Leute sehen. Kunststückchen nannten sie das in der Pfalz. Der macht Kunststückchen. Das war die Sensation. Der wird ein Internationaler. Das haben sie alle gewusst. Da brauchten wir keinen Herberger. Wir waren alle Experten.
Dabei war der junge Fritz eher schmal, aber so talentiert, dass der Trainer ihn frühzeitig in die erste Herrenmannschaft holen wollte.
Dann war ich 17 Jahre, dann sollte ich spielen, aber ich durfte nicht, weil man erst ab 18 Jahre spielen durfte. Selbst der Vereinsarzt konnte mir keine Genehmigung geben, weil ich manchmal so schön sagt, ich war ein Strich in der Landschaft, in Sperber.
Der schmächtige Banklehrling ergatterte eine Stelle bei der Stadtsparkasse auf dem Kaiserslauterer Stiftsplatz, direkt um die Ecke vom Elternhaus. Bei den kinderreichen Walters musste die Verpflegung aber durch viele Esser geteilt werden. Um sein größtes Nachwuchstalent aufzupäppeln, warb der FCK-Vorstand deshalb den Metzgermeister Hermann Speyerer als Mäzen an. Der saß direkt an den Fleischtöpfen und der dünne Fritz profitierte davon.
Dann bin ich in der Mittagspause hoch zu der Metzgerei Speyerer in die Glockenstraße, habe mit 16 Metzgerbürschen zum Mittag gegessen und noch mitgekriegt, konnte ich noch zu Hause, wir waren ja 5 Kinder, konnte ich auch noch ein bisschen aufteilen.
Der Abwehrspieler wurde zum torgefährlichen Stürmer. Aufgerückt in die erste Mannschaft kickte Fritz Walter den Verein in der Saison 1938-39 von der Bezirksklasse mit 93 Treffern in die erstklassige Gauliga Südwest. Sein Erfolgsgeheimnis? Selbstverordneter Frühsport.
Ja, da bin ich um 6 Uhr aufs Fahrrad, bin hoch zum Betzenberg, da waren noch die steilen Treppen, habe ich das Rad auf den Buckel genommen, habe es hingestellt an der Zaun, bin drüber geklettert morgens um 6 und habe meine Runden gedreht, so wie ich mir gedacht habe, dass es richtig ist. War um 7 zu Hause, habe mich am Wasserstein, da gab es noch kein Bad und keine Brause, ein bisschen kalt abgeduscht. Um 7:30 habe ich auf der Stadtsparkasse gesessen
und habe gearbeitet.
Dass der Buchhalter fußballerisch für Großes taugte, wussten die selbsternannten Experten im Publikum längst, als es Sepp Herberger, dem damaligen Reichstrainer, zu Ohren kam. Der sah Fritz Walter erstmals auf einem Lehrgang für empfohlene Nachwuchsspieler kicken. Herbergers erster Eindruck:
Fritz Walter hat sich damals als junger schon als der großartige Spielmacher aus dieser Mannschaft herausgehoben.
Das war im März 1939 in Frankfurt am Main. Die Nationalsozialisten schickten sich an, die Welt aus den Angeln zu heben. Der gleichgeschaltete DFB stand kurz vor der Auflösung. In seinem Fußballuniversum erreichte Fritz Walter das Ziel seiner Träume. Vorerst. In der Stadtsparkasse Kaiserslautern trudelte ein Brief ein. Absender Sepp Herberger, Adressat Fritz Walter. Dessen Vorgesetzter war Anton Buriska.
Er betrachtete den Absender, bekam einen roten Kopf, steckte den Brief ein und ging in den Waschraum. Nach einigen Minuten kam er wieder zurück, sagte: Ich habe hier einen Brief vom Herrn Herberger, ich soll mich vorbereiten. Er will versuchen, in der nächsten Sitzung Mitte der Woche in Frankfurt beim DFB mich in die A-Mannschaft zu bekommen. Ich habe dann an einem späten Abend noch die Nachtmeldung gehört um 12 Uhr im Radio und hörte dann die Mannschaftsausstellung und erstmals Fritz Walter in der Aufstellung.
Nationalspieler mit 19. Fritz Walter sprach Herberger mit Chef an. Der Reichstrainer habe mit dem Nationalsozialismus paktiert und beruflich wesentlich von ihm profitiert, schrieb der Historiker Nils Havemann über den späteren Bundestrainer. Fritz Walter begriff sich als Herbergers verlängerter Arm auf dem Spielfeld. Über das Verhältnis der beiden sagt der Pfälzer Geschichtswissenschaftler Theo Schwarzmüller:
Es war auch landsmannschaftlich sehr eng. Die haben beide dieselbe Mundart gesprochen. Herberger kam aus Mannheim, sprach Kurpfälzisch. Er hatte es gar nicht weit hier nach Kaiserslautern. Er konnte also das Talent und die Fortschritte von Fritz Walter sehr genau beobachten und immer wieder auch unterstützen.
Fritz Walter brachte den Reichstrainer zum Schwärmen. O-Ton Herberger.
Er war ein perfekter Ballkünstler. Und er hat aber nicht nur den Ball beherrscht, er hat eben auch das Spielfeld übersehen. Er war auch ein Spielmacher, er hat die Dinge vorausgesehen. Wenn der Ball zu ihm kam, wusste er schon längst vorher durch seine kluge Voraussicht, was er mit dem Ball alles anfangen konnte, was richtig war vor allen Dingen. Und so hat er sich schon in aller Frühe als der Mann empfohlen, der mal unsere Nationalmannschaft eben auch spielerisch auf Vorderwand bringen könnte.
Sepp Herberger hielt schützend die Hand über seinen Hoffnungsträger, weiß der Historiker Theo Schwarzmüller. Die prominente Stellung bescherte Fritz Walter das Glück,
nicht direkt an die Front zu müssen. Während ja zum Beispiel sein Bruder Ottmar Walter eine schwere Kriegsverletzung sich zugezogen hat. Bei Fritz Walter war es so, dass er während des Krieges immer mal wieder zu diesen Länderspielen, solange es noch welche gab, berufen wurde. Und Herberger hat alles unternommen, um diesen begnadeten Fußballspieler halt auch von der Front fernzuhalten.
An die Propagandafront musste der Begnadete aber, auch wenn er selbst das wahrscheinlich nicht so sah. Den Fußball-Länderspielen hatte das NS-Regime eine außenpolitische Mission zugeordnet, so der Historiker Nils Havemann, nämlich, Zitat, den internationalen Spielverkehr für die kriegsvorbereitenden Ziele zu nutzen und ab 1939 direkt für die Kriegspropaganda einzusetzen. 14. Juli 1940, Frankfurter Waldstadion, Deutschland gegen Rumänien. Das Spiel endet 9:3. Drei Treffer versenkt der neue, reichsweit noch unbekannte Mittelstürmer der Nationalelf, Fritz Walter. Ein Triumph für die Deutschen, auch für Nazi-Deutschland als Kriegsaggressor. Sie dürfen wiederkommen, teilt der Reichstrainer seinem 19-jährigen Nationalspieler mit. 14 Jahre später brachte Sepp Herberger als Bundestrainer die Anweisung zum Weltmeisterschaftsendspiel von Bern genauso knapp auf den Punkt. Das Spiel macht der Fritz. Alle Bälle zum Fritz.